Ich hoffe, Sie werden das jetzt verkraften, dass wir so ganz plötzlich auf ein total anderes Thema eingehen werden. Denn auf der Einladung war ja ebenfalls angekündigt, dass wir uns mit der Frage Christ und Politik beschäftigen wollen. Das wäre sicherlich ein Thema, das wir ebenfalls in gleicher Länge ausdehnen könnten oder auch noch etwas mehr. Falls Sie das noch einmal nachlesen wollen, kann ich Ihnen auch per E-Mail dort einen Aufsatz zuschicken, den ich ursprünglich einmal für Bibel und Gemeinde verfasst habe, wo da noch vieles ausführlicher drin steht, als ich Ihnen das jetzt hier sagen werde.
Welche Ausgabe?
Das kann ich Ihnen dann angeben im Einzelnen. Können wir gleich vielleicht noch machen. Ich habe die jetzt nicht genau im Kopf, ich müsste nachschauen. Aber das könnte ich entweder zuschicken oder dann noch sagen. Wobei, das ist auch möglich, direkt über die Internetseite, weil die älteren Ausgaben von Bibel und Gemeinde lassen sich auch im Internet über www.bibelbund.de abfragen. Und wenn Sie da als Suchwort eingeben, eben meinen Namen oder Christ und Politik, Entschuldigung, dann werden Sie wahrscheinlich auch auf diese Artikel stoßen. Also generell möchte ich erst einmal festhalten, ich glaube, dass christliches Engagement seitens des Staates durchaus gefordert oder gefördert wird. Ich habe dann in verschiedenen politischen Zeitschriften nachgeschaut und auch Reden von Bundespolitikern mir vorgenommen und dabei zu dem Ergebnis bin ich dort gekommen, dass an sich christliches Engagement gefordert wird. Manchmal natürlich nur in Sonntagsreden, das ist klar, aber immer wieder wird darauf Wert gelegt, dass eben christliche Ethik, christliche Moral ist wichtig für den Staat. Also das heißt, eigentlich ist der Staat nicht generell gegen uns als Christen, wohl gegen einige christliche Überzeugungen, aber nicht dagegen, dass Christen sich engagieren. Manches Mal, glaube ich, braucht es auch die Öffnung von Christen gegenüber dem staatlichen und politischen Wesen, weil wir sind eher dadurch gekennzeichnet, erst einmal eine gewisse Distanz und Vorsicht dem Staat gegenüber zu haben. Zum Teil stammt das aus lutherischem Erbe, weil Martin Luther ja die Obrigkeit als feste Ordnung akzeptiert hat und jedes Auflehnen gegen die Obrigkeit untersagt hat. Anders als Zwingli und Calvin vom reformierten Erbe, die ja durchaus eine gewisse Mitsprache im Staat gefordert haben und dann sogar gesagt haben, es gibt dieses Widerstandsrecht gegenüber dem Staat. Das hat ja auch große Auseinandersetzungen gegeben im Nationalsozialismus, nicht? Weil viele evangelisch geprägte Christen sehr große Probleme hatten, sich dem Widerstand anzuschließen, eben aus diesen Gründen. Weil ja Römer 13 sagt, ordne ich den Staat unter, auch wenn es ein Unrechtsstaat ist, wurde dann interpretiert. Ich habe den Eindruck, bei anderen Freikirchlichen stammt es manchmal aus mennonitischem Erbe, weil die Mennoniten hatten ja ganz stark die Auffassung vertreten, Staat und Kirche sind zweierlei, der Staat soll sich gar nicht in den Staat einmischen, weshalb die Mennoniten ja in der Vergangenheit auch immer wieder von einem Land ins nächste gezogen sind, um dann weder Wehrdienst noch Wahl noch sonst etwas daran teilnehmen zu müssen. Da ist das aus freikirchlichem Erbe. Ich glaube, dass diese Distanz zum Teil rein äußerlich dazu führt, dass wir als Christen in der Gesellschaft sehr, sehr unterrepräsentiert sind und dass man unsere Stimme gar nicht hört. Und wir könnten viel mehr machen, wenn wir das klug anstellen würden und etwas koordiniert. Nehme ich mal nur ein Beispiel, also es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen darum, wie eine kleine Gruppe den gesamtgesellschaftlichen Diskurs bestimmen kann. Ein Beispiel, wo wir das haben, sind die Grünen. Die Grünen waren eine kleine Randgruppe gewesen in den 70er und 80er Jahren, eigentlich unbedeutend, da sie aber gut es verstanden haben, ihre Ideen, ihre Schlagworte in die Öffentlichkeit zu bringen, wurden sie dann insbesondere Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, waren sie die Trendgruppe überhaupt. Heute müssen sich die Grünen wieder neu definieren, und zwar irgendwo zwischen SPD und Linker, nicht, neuer Linker, weil sie gar nicht mehr die Ökopartei sind. Also jetzt haben alle Parteien plötzlich was Ökologisches. Wenn wir im Parteiprogramm schauen, plötzlich ist die CDU ist ökologisch, die SPD, die FDP, alle sowieso. Und deshalb müssen sie neue Wege finden dabei. Und eine neue sind ja beispielsweise, dass sie sich jetzt für Homosexuelle einsetzen. Nicht? Wissen wir ja gerade vor kurzem, Volker Beck, Vorkämpfer für Homosexualität und so. Das ist dann Grün. Auf jeden Fall da eine Vorbildfunktion. Genauso die homosexuellen Organisationen, wie sie selbst nennen, die Schwulenverbände. Die waren noch in den 60er, 70er Jahren, war das verpönt. Heute sind sie Trendsetter. Ja, wie kommt das? Zu den Homosexuellen in Deutschland gehören maximal 5% der Bevölkerung. Und diese 5% haben es geschafft, das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein und Wahrnehmung total zu verändern. Warum? Weil sie politisch immer präsent gewesen sind, eigentlich kann man sagen, sehr penetrant, nicht? Präsent gewesen sind, durch Demonstrationen, durch schrille Auftritte und so weiter. Und sie haben es geschafft, dass Gesetzgebung sich verändert hat, dass die Wahrnehmung sich verändert hat, öffentlich dabei. Und wie gesagt, dass das, was früher verboten war, heute als cool gilt. Und da merken wir, eine kleine Gruppe, wenn sie es richtig anstellt, kann gesellschaftlich viel bewirken. Und wenn wir sehen, nach Gebet für die Welt, nach Idea Spektrum und anderem, sind wir als evangelikale Christen aus Frei- und Landeskirchen etwa auch 5% in der Gesellschaft. Das heißt, wir könnten etwas erreichen, wenn man es denn stärker versuchen würde. Ich sage jetzt nicht, dass alle uns zujubeln würden, ganz bestimmt nicht, aber wir könnten viel mehr, als wir tun. Gerade jetzt neulich habe ich noch eine Meldung gelesen, dass die religiösen Meldungen an sich in den öffentlichen Medien sind weniger als 1%. Es sei denn, es ist gerade mal Weihnachten oder Ostern. Und da merken wir, es ist vollkommen unausgewogen. Die Medien berichten nach wie vor über religiöse Sachen viel, viel zu wenig. Und wenn sie berichten, dann ist es häufig, allzu häufig, eher eine kritische Berichterstattung. Es wird ja mehr positiv über den Dalai Lama gebracht, als was weiß ich über die deutschen Freikirchen oder selbst die evangelische Kirche. Denn wenn in den Medien Religion auftaucht, christliche, dann ist sie entweder negativ gefärbt oder ist der Papst. Weil über den kann man noch was berichten. Der ist auch noch mal ein bisschen krass, würde man ja heute sagen. Nicht? Also der sagt dann noch mal, die Muslime sind alle böse. Oh, das ist ja richtig schockierend. So, nicht? Bei seiner Rede dort in Regensburg war das, glaube ich. Ne? Als er das gesagt hat. Oder eben, der tauft jetzt ganz öffentlich einen Muslim. Oh, das ist ja schockierend oder so. Nicht? Oder dann sagt er, nein, wir steigen aus der Abtreibungsberatung aus. Oh, das ist ja eine Meldung wert. Die evangelische Kirche ist keine Meldung wert, weil ja keiner mehr weiß, was sie überhaupt will. Also selbst wenn man es melden wollte, wüsste ja keiner mehr, was er will. Also ich immer wieder, wenn ich über ethische Themen arbeite, dann schaue ich mir die Internetseite EKD an, so zum Beispiel auch dann über die Abtreibung, Homosexuelle und so weiter, und da lese ich ihre Stellungnahmen durch und die Stellungnahmen sind wirklich gut. Nur am Ende frage ich mich, ja, was wollen sie denn jetzt eigentlich? Weil jeder kann es dann so lesen, der Volker Beck kann so lesen, ach, die sind ja eigentlich für Schulensegnung. Und jemand, der es kritisch sieht, der kann es lesen, nee, die sind eigentlich dagegen. Weil es steht alles drin. Also das hilft natürlich keinem, ist auch für keine Meldung gut. Ist zwar ausgewogen und so weiter, nicht, aber halt hilft keinem. Und deshalb lese ich jetzt nicht mehr ganz so häufig darin, wenn ich nach Orientierung dann suche. Nicht, aber ich nehme sie immer noch zur Kenntnis, weil es immerhin die evangelische Kirche ist. Und der stehe ich ja durchaus auch positiv gegenüber. Also, wenn wir unsere biblische Orientierung suchen wollen, sollen wir allerdings nicht Stellungnahmen der katholischen Kirche, der EKD oder irgendeiner anderen Partei sehen, sondern Altes und Neues Testament, das heißt die Bibel, ist ja unsere Grundlage. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann glaube ich, ist die Sache ganz eindeutig. Und zwar insofern eindeutig, Gott ist für politisches Engagement. Und zwar, erst einmal müssen wir sehen, Gott ist ja selbst derjenige, der Geschichte schreibt. Nicht? Gott ist derjenige, der Könige einsetzt und absetzt. Das ist doch Politik. Gott vermacht das eine Land dem Volk, das andere Land dem Volk. Das ist doch Politik. Gott beruft viele Menschen darin, dass sie Politik machen. Hat Josef nicht in Ägypten Politik gemacht? Der war immerhin nach dem Pharao der zweithöchste Amtsvertreter. Das ist doch Politik. Vizekanzler, könnten wir heute sagen. Nicht? Und das nicht nur über 4 Jahre, sondern über einen langen Zeitraum hat er die ägyptische Politik mitbestimmt. Im Auftrag Gottes. Also da müssen wir sagen, direkte Einflussnahme Gottes und Beauftragung. Im Alten Testament weitere Personen zu finden, ist gar kein Problem. Nehmen wir Daniel. Daniel, das Medo-Persische Reich, direkt nach dem König. Und das hat er sogar gut gemacht, steht dabei. Dann nehmen wir mal den Königin Esther, Persisches Reich, ne? Auch Einflussnahme im politischen Bereich. Und ich könnte die Liste ziemlich weit fortführen. Es ist nicht, dass Gott verlangt für diejenigen, die fromm sind, die sollen die Stummen im Lande sein, die Stillen im Lande, wie das im Pietismus früher üblich war. Also nicht immer nur an erster Stelle zu stehen und nicht den Mund weiter aufzureißen, als man was zu sagen hat, das ist natürlich durchaus eine Tugend. Aber leider eine Tugend, die heute in unserer Gesellschaft nicht mehr honoriert wird. Heute geht es eher darum, ein Politiker will in die Medien kommen, egal wie. Und wer nicht den Mund aufmacht, da fragt auch keiner nach, was man noch wissen will. Jeder ist selbst verantwortlich, wenn er wahrgenommen werden will. Und wir als Christen können uns nicht nur beschweren, dass die Politik keine christliche ist, wenn wir nichts tun. Denn warum sollen wir christliche Politik von Ungläubigen machen lassen? Wir als Gläubige müssen uns dafür einsetzen. Und wir dürfen auch nicht erwarten, dass heute alle Halleluja schreien, wenn wir das machen. Sondern es gibt natürlich auch Widerstand. Bitte.
Ich kann das kurz sagen, oder? Weil man auch was gesagt hat, nicht das einfach nur.
Ja.
Und dass wir jetzt verantworten.
Ja.
diese Beispiele, die du gebracht hast aus dem Testament, dürfen genauso gut als Regierungshandlung gesehen werden wie als politisches Handeln.
Ja.
Auch an die König hat es früher Minister und die hatten Regierungsaufgaben durchgeführt. Ja. Und Politik wird heute ja oft auch anders verstanden, nämlich bestimmte, wie du zum Beispiel sagtest hier, bestimmte Umwälzungen der Gesellschaft, Meinungsmacher und so weiter.
Ja.
Aber nur kurz eingeworfen.
Ja, ich wollte später noch darauf eingehen. Und zwar wäre das ja die Frage der verschiedenen politischen Systeme, in denen wir sind. Und da müssen wir natürlich sagen, sind wir heute in einem anderen politischen System, als das damals meinetwegen Esther oder Daniel gewesen war. Wobei wir in der Bibel sehen, dass Gott kein bestimmtes politisches System favoritisiert, ne, sondern es gibt verschiedene Systeme. Und das haben wir auch im Alten Testament. Wir haben zum Beispiel die Richterzeit. Das ist mehr so eine Art entweder Aristokratie oder was wir da sonst nennen können. Also das heißt einzelne Leute, die regieren, aber ja keine Monarchie. Von der Monarchie wird ja sogar gewarnt, nicht? Als dann der Samuel dann die einsetzen soll, gewarnt, macht es nicht, tut es nicht. Und dann gegen den Willen Gottes wird er doch Monarchie eingesetzt.
Obwohl, man muss sagen, Gott favorisiert. Das ist eben 1000 Jahre alt, dass der Jesus der König.
Aber das
er hat nur damals davor gewarnt, weil sie den Menschen auf menschlicher Grundlage erhöhen wollen zum König. Sie wollten nämlich sein wie die anderen.
Genau.
Das war ja die falsche Grundlage, weshalb sie den König haben wollten.
Deshalb würde ich auch sagen, 1000-jährigen Reich ist keine Monarchie, sondern da ist ja eher eine Theokratie, nämlich Gott herrscht.
Genau.
Weil Monarchie heißt ja ein Mensch, alleine übernimmt die Herrschaft und das hängt sehr, sehr davon ab, wer der Mensch ist. Denn das sehen wir ja in Israel hinterher. Gab es einen guten König, lief es gut, gab es einen schlechten König, das Volk ist abgefallen. Und das ist die große Gefahr. Damit will ich sagen, dass Gott nicht ein bestimmtes Regierungssystem für uns auf der Erde menschlich vorschreibt. Wenn, dann wäre es eben als erstes eher das Richter, die Richterzeit, wo dann steht, jeder fragte selbst nach Gott, natürlich tat auch manchmal, was er wollte, und ab und zu beruft Gott einen Propheten oder einen Richter, der das Volk wieder in Ordnung bringt. Denn das ist ja immerhin das, was Gott initiiert, bevor das Volk kommt und dann einen König wünscht. Wir sehen dann aber hinterher, auch wo sie in der Fremde sind, wo dann ganz andere Regierungssysteme herrschen, dass da ebenfalls Gott beruft, um Aufgaben innerhalb dieses Amtes zu übernehmen. Im Römischen Reich, wo Paulus uns sagt, dass wir uns dem Staat unterordnen sollen, Römer 13, oder für die Obrigkeit beten sollen, nach dem Petrusbrief zum Beispiel, dass da herrschte wieder eine ganz andere, nämlich da herrschte einerseits ein König, aber mit einem Parlament. Denn es gibt ja gleichzeitig den Senat, der eine Art Parlamentsfunktion gehabt hat. Also das heißt hier wieder ein anderes politisches System, wo aber auch gesagt wird, betet dafür. Denn der Begriff Obrigkeit ist nicht festgeschrieben auf ein bestimmtes Regierungssystem, sondern auf die, die herrschen momentan in diesem Land. Und so müssten wir sagen, wenn ich das auf die Gegenwart übertrage, ich glaube, dass so wie Gott damals beruft in Mitregierungsverantwortung, die damals eben monarchisch gewesen war oder eben richtermäßig oder parlamentarische Monarchie oder so etwas, so beruft er auch heute in unser Regierungssystem. Weil Gott kein Regierungssystem generell bevorzugt oder benachteiligt, weil jedes Regierungssystem hat Vor- und Nachteile, auch unseres hat Vor- und Nachteile, müssen wir offen sagen. Eine Monarchie ist nicht immer besser, manchmal kann sie besser sein. Demokratie hat auch viele Vorteile. Dann denken wir mal die große Freiheit, die wir heute haben, die uns ja manchmal auch auf die Nerven fällt, in Form von Pluralismus, dass alles möglich ist, macht aber auch möglich, dass wir als Christen so frei über den Glauben sprechen können, wie es unter Monarchie nie der Fall gewesen war.
Wobei die Frage wäre, im Neuen Testament, gerade die Stelle, die wir anführen,
ja,
hat
ja
keine Rolle, die in die Politik reingegangen sind.
Das würde ich so nicht sagen. Auch im Neuen Testament haben wir verschiedene Personen, zum Beispiel den Hauptmann von Kapernaum. Der war gleichzeitig Regierungsvertreter, denn Hauptmänner waren damals Vertreter der Öffentlichkeit. Der Josef von Arimathea gehörte zur jüdischen Obrigkeit. Die waren darin, werden als Vorbilder des Glaubens genannt dabei.
Ja, die sind doch nicht da. Nachdem sie Christen wurden, da reingegangen.
Nein, die waren schon da drin,
ja,
und die üben ihr Amt aus. Allerdings, hier würde ich einmal allgemein sagen, jeder von uns als Christ sollte vor Augen haben, wo hinein beruft mich Gott. Und ich würde sagen, Berufung gibt es in jedem Bereich der Öffentlichkeit. Nicht nur Pastoren werden berufen oder Missionare, sondern genauso Bäcker oder Lehrer oder Automechaniker sollten dann erfahren, ist das mein Platz von Gott für mich. Und dann gehe ich davon aus, genauso wie es für Josef eine Berufung gab, die Gott gemacht hat in die Politik, kann es die heute genauso geben. Nur ist das nicht für jeden. Nicht jeder von uns ist berufen, Politiker zu werden. Allerdings, wenn wir dem Staat gehorsam sein sollen, der Staat uns die Möglichkeit für Meinungsäußerung gibt oder sie sogar eigentlich von uns fordert, weil der Staat ja in unserem Namen regiert. Und zwar egal, ob wir das wollen oder nicht. Wenn ich nichts sage, regiert auch in meinem Namen. Gesetze werden im Namen des Volkes erlassen, das auch als meine. Das heißt, wenn ich nichts sage, habe ich meine Chance, das heißt meine Verantwortung, dem Staat zumindest meine Meinung zu sagen, verpasst. gerade stehen, muss ich für die Entscheidung hinterher trotzdem mit. Denn so ist unsere Demokratie aufgebaut. Egal, ob ich wähle oder nicht, meine Stimmen werden per se den anderen gleichmäßig zugeteilt. Also das heißt, auch der sich verweigert, tritt gleichzeitig für Politik mit ein. Darüber hinaus, Politik ist ja nicht nur das enge Parlamentarische. Politik beeinflussen wir durch alles, was wir tun. Dadurch, dass wir einen Verein gründen, dadurch, dass wir Steuern bezahlen, denn immerhin, da finanziert sich der Staat ja davon, dadurch, dass wir Wehrdienst leisten oder nicht leisten, dafür, wofür wir unser Geld ausgeben, beeinflusse ich beispielsweise die Wirtschaftspolitik, die Außenpolitik und so weiter, nämlich gebe ich Geld aus für meinetwegen chinesisches Produkt oder für ein deutsches Produkt, befürworte ich die, gebe ich das für Spielhüllen aus oder für Bibeln und so, das heißt, das ist ja auch alles politische Entscheidung. In Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, gründe ich christliche Schulen oder nicht. Das heißt, eigentlich ist ja in einer Demokratie fast alles, was wir tun, hat auch einen politischen Aspekt. Und wenn wir das einmal berücksichtigen, dann geht es gar nicht darum, sind wir politisch oder nicht. Wir sind es. Es ist nur die Frage, tun wir es bewusst oder unbewusst? Machen wir einfach die Augen zu und lassen die anderen für uns entscheiden, obwohl wir das hinterher mit auslöffeln müssen? Oder versuchen wir zumindest, unserer Meinung auch Gehör zu verschaffen? Bitte.
Ich weiß nicht, mir kommt das ein bisschen suspekt vor. Wenn der Herr einerseits sagt, wir sind in der Welt und nicht von der Welt, dann macht er eine scharfe Trennung. Luther hat in 1. Petrus 2,11, also zwei Bibelstellen, gibt es zur Obrigkeit,
für die wir beten sollen,
uns in gewisser Weise distanzieren wollen. Wenn wir die beiden großen Reformatoren betrachten in ihrem Leben, war sowohl der Luther als auch der Calvin derjenige, der sich aus der Politik im Gegensatz zu Zwingli rausgehalten hat. Das Problem ist bei uns höheren Klerikalen und Evangelikalen, die alle in Theologie promoviert haben, wie Klauke und Kaiser und wie die alle heißen und Gassmann, dass die nicht in die Öffentlichkeit gehen und dem Canterbury oder dem Huber widersprechen, der dann bei der Kernerschau sagt, wir dürfen nicht von der Hölle sprechen, die gibt sozusagen nicht, und dem Dawkins vielleicht noch sympathisch werden wollen, also das Evangelium negieren und die Schöpfung relativieren und so weiter, dass wir in die CDU oder SPD oder in die anderen Parteien eintreten sollen, das kann ich aus der Bibel nicht ableiten.
Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu doll in einen Dialog und Diskussion hineinkommen. Wir wollten eigentlich nur noch so ein paar Flachlichter hören, weil wir so in 10 Minuten dann auch schon
Schluss machen. Wir werden dann irgendwo angefangen haben und irgendwo enden und eben sagen, dass wir nicht alles sagen können, aber ich werde darauf achten, wenn ich das Stichwort bekomme, dann mache ich Schluss. Ja. Also, wir können natürlich über einige Sachen diskutieren, gerade mit der Politik, das ist ja auch im christlichen Bereich eine lang diskutierte Angelegenheit, wobei ich doch widersprechen würde, insofern Luther und Calvin waren im höchsten Maße politisch, und wenn wir Calvins Ausführungen in der Institution lesen, dann fordert er geradezu auf, in der Bürgerschaft politisch zu sein. Er war immer in Kontakt mit dem Rat der Stadt, und wenn wir Luther sehen, der hat doch immer mit Fürsten zusammengesessen und hat ihm sogar gesagt, der Fürst ist der Notbischof der Kirche, ganz enge Verbindung dazwischen. Also ich glaube, wir haben zahlreiche Personen in der Kirchengeschichte, die sehr positiv gewirkt haben. Nehmen wir beispielsweise mal in den Niederlanden der Ministerpräsident Anfang des 20. Jahrhunderts, und zwar der hieß, in meinen Unterlagen habe ich es drin, aber vielleicht fällt es mir auch so ein. Der Ministerpräsident der Niederlande, der hat durchgesetzt, dass bis heute die Freie Universität Amsterdam gegründet worden ist. Der hat durchgesetzt, dass in den öffentlichen Medien auch Christen ein Wort gehabt haben. Ich glaube, wir tun uns Unrecht und gehen auch an der Bibel vollkommen vorbei. Wir sehen in der Bibel nirgends einen Rückzug aus der Politik. Das ist das, was Christen vertreten. Also bin ich fest davon überzeugt, wir sehen im Alten und im Neuen Testament kein einziges Mal, wo wir aufgefordert werden, aus der Politik zu gehen, sondern wenn wir die Möglichkeit haben, etwas zu sagen. Wir sollen keinen Umsturz planen. Das das nicht. Wir sollen auch nicht gegen den Staat arbeiten, wenn er Ordnung hat. Aber wenn der Staat von uns fordert, rede mit, entscheide mit, dann würde ich es eher sagen, es ist ungehorsam, das nicht zu tun. Wenn der Staat sagt, ihr habt zu bestimmen, ob es Abtreibung gibt oder nicht. Wenn ich einfach als Christ den Mund zumache und die Ungläubigen dann vorwerfe, dass sie sich für die Abtreibung entscheiden, halte ich das für keine gute Reaktion. Sondern wenn wir bestimmen wollen in dem Land und wir sogar aufgefordert werden von der Politik, das zu tun und nichts tun, halte ich das für, wir nutzen die Chancen nicht, die Gott uns gibt in unserer Demokratie. Und wie gesagt,
Herr Bruder, Sie vertreten da eine amerikanische Position.
Ich glaube, eine biblische.
Ja.
Gut. Also, wer das gerne nachlesen will, ich habe ja gesagt, ich nenne zahlreiche Beispiele im Neuen und Alten Testament, wo Gott Christen in Verantwortung beruft, in staatliche Verantwortung hinein, wo er so auffordert, dass die Christen beten sollen, sich einsetzen sollen in dem Rahmen, den der Staat bietet dafür. Ich finde ebenfalls Beispiele aus der Kirchengeschichte, wo das in sehr guter Weise getan worden ist und wo wir bis heute das auch durchaus als vorbildlich ansehen würden. Gerade die wenigen leuchtenden Lichter im Nationalsozialismus waren ja Leute, die auch politisch noch was gesagt haben. Außerhalb in der katholischen Kirche haben wir meinetwegen in Münster den Bischof von Münster, von Galen, und ja als eine der wenigen der evangelischen Kirche. Wer war das denn, der da das Licht hochgehalten hat? Das war zum Beispiel der Karl Barth, egal wie wir theologisch zu ihm steht, er hat deutlich im Barber Bekenntnis gesagt, was da sich gegen Gott stellt, das müssen wir ablehnen. Das war hochpolitisch. Er wurde deshalb seines Amtes enthoben, er musste auswandern, zurück in die Schweiz hinein. Dann nehmen wir Dietrich Bonhoeffer, ne, der dafür eingestanden ist. Und egal, wie wir jetzt theologisch zu ihm stehen, das waren Leute, die aufgrund des Glaubens gesagt haben, da können wir nicht mitmachen. Hingegen gibt es auf der anderen Seite viele etablierte Bischöfe, die haben einfach klein beigegeben dabei, haben mitgemacht, einfach unter dem Vorwand, das ist doch der Staat. Ich habe den Eindruck, die waren kein gutes Zeugnis dabei. Nur heute im Nachhinein sehen wir es meistens genauso. Ich habe den Eindruck, meinetwegen Leute wie der Köhler, egal ob er nun gläubigendiger Christ ist oder nicht, in vielen seiner Äußerungen, wo er sich positiv Gott gegenüber äußert, oder vielleicht erinnern Sie sich noch, als er der Tsunami war, das Erste, was er gesagt hat, wir beten für die Leute. Da habe ich gesagt, das ist doch toll, ist doch super. Darüber hinaus, ich kenne Christen, die in der Politik engagiert sind. Das, was wir da vor Augen haben müssen, die Leute sind angefochten. Wir müssen für sie beten. Das heißt, wir müssen auch versuchen, uns hinter sie zu stellen dabei. Denn natürlich ist so einer, hat es viel schwerer als wir. Denn uns besticht ja keiner. Ich meine, warum sollte mich jemand bestechen? Für gute Noten an der Bibelschule? Na, kaum. Ne? Die Schüler haben nicht viel Geld dabei. Aber wenn es dann darum geht, eine neue Müllverbrennungsanlage in Köln zu bauen und es dann eben um Millionenbeträge geht, natürlich sind Politiker angefochten, doch Christen. Und natürlich ist es auch so, wer in die Politik geht, darf sich nicht der Illusion hingeben, dass er nur das Optimum herausholen kann. Er wird immer Kompromisse eingehen müssen und das ist das Schwierige. Und deshalb, manche Christen ziehen sich zurück und sagen, ich will gar nichts. Sie sagen, wuchsch, wenn ich nichts erreiche, wenn ich nicht das Optimum erreiche, mache ich nichts. Aber das ist, glaube ich, eine vollkommen falsche Sicht, die manchmal dazu führt, dass wir mitverantwortlich sind für das Negative, was geschieht. Typisches Beispiel, die Regierung in Kanada unter dem Ministerpräsidenten Mulroney. Da war eine evangelikale Partei, war Koalitionspartner und es ging damals um die Frage der Abtreibung. Damals gab es keine Regelung in der Abtreibung, beziehungsweise es lief aus, das Gesetz lief aus in Kanada. Und jetzt hat die Basis der evangelikalen Partei hat gefordert, in keinem Fall gar keine Abtreibung. Und die Partei von Mulroney, die hat gesagt, wir wollen sie möglichst liberal machen. Was war das Ergebnis? Weil keiner bereit war, dort auf den anderen zuzugehen, gab es gar keine Regelung. Und die Folge war, jeder durfte abtreiben, wie er wollte. Das heißt, Maximum an Abtreibung, weil es gar keine rechtliche Regelung mehr gegeben hat. Jetzt ist die Frage, ist das das Richtige, was Christen gemacht haben? Ich würde sagen, nein. Ist es nicht besser, wenigstens einige Kinder zu retten, als gar keine? Kann ich wirklich vor Gott stehen und sagen, ja gut, ich bin halt gerecht, ich bin der Gerechte, ich habe dem nicht zugestimmt. Dafür sind zwar 100.000 Kinder mehr abgetrieben worden, aber ich habe nicht zugestimmt. Ich glaube, das klingt für mich nicht glaubwürdig. Also ich denke, wir müssen manchmal auch damit leben, dass wir nicht das Optimum umsetzen können. Das können wir weder in der Gemeinde noch in der Politik. Und dann zu sagen, wir machen lieber gar nichts, ich habe den Eindruck, dann sind wir mitverantwortlich auch für das Böse, was geschieht, wenn wir nämlich etwas hätten tun können und es nicht getan haben.
Genau.
Aber wir können auch noch mehr als beten dabei.
Den Felix gemacht. Der hat das Evangelium ihm verklickert.
Das ist ja auch gar kein Widerspruch. Das ist ja gar kein Widerspruch. Aber wir können doch nicht in Deutschland warten, bis alle bekehrt haben, bis alle gläubig sind. Bis dahin ist dann ein Ziel passiert. Wir predigen ja natürlich, das ist unsere erste Aufgabe. Ich sage ja nie, der Christ hat die erste Aufgabe, Politik zu betreiben. Aber wir sind nun in einem Staat, der von jedem Bürger erwartet, dass er mit an der staatlichen Gesetzgebung, an der Meinungsbildung teilnimmt. Wenn wir es nicht tun, dann verantworten andere das, was wir eigentlich tun sollen. Aber dann sind wir, weil wir in einer Demokratie leben, das im Namen des Volkes verabschiedet wird, sind wir mitverantwortlich.
Also zum Beispiel Otto von Bismarck, der war ein wiedergeborener Mann, ein Pietist. Und man nannte ihn der Mann, der einmal die Aussage machte, die deutsche Frage nicht nur mit Blut und Eisen zu lösen. Auf jeden Fall ein Mann, der Segen gebracht hat über Europa. Der war Christ.
Genau. Das wäre so ein Beispiel, was ich auch in der geschichtlichen Aufführung habe, Otto von Bismarck. Ihm verdanken wir beispielsweise Sozialgesetzgebung in Deutschland. Es gab weder Rentenversicherung noch Krankenversicherung noch Unfallversicherung, alles von Otto von Bismarck eingeführt worden. Darüber hinaus hat er auch durchgesetzt, meinetwegen in der Schule mit Religionsunterricht hat er sich stark engagiert und solche Sachen. Er hat viele positive Sachen bewirkt, weil er seine Aufgabe als Christ in die Gesellschaft ernst genommen hat. Übrigens genauso Bodelschwingh hier in der Nähe, der war ja genauso auch politisch engagiert gewesen und zwar positiv für den Glauben sich eingesetzt. Ich glaube, als Christen können wir das tun. Es gibt zahlreiche Beispiele in der Bibel und in der Kirchengeschichte. Ich halte es für eine zu einfache Lösung, zu sagen, lasst die Ungläubigen das machen und wir kritisieren hinterher. Das hilft uns, glaube ich, wirklich nicht weiter. Und Gebet ist gut. Aber wo in der Bibel steht, dass Gebet alleine immer genügt? Wenn wir Mission betreiben, das Erste, was wir tun, ist beten. Aber das Zweite ist doch auch hingehen und mit den Leuten reden, oder? Also Gebet alleine ist in der Bibel nie der Auftrag, sondern beten und tun, was wir können. Und Gott wird darüber hinaus eingreifen, im Alten Testament auch. Wie war das bei den Schlachten, die Israel gemacht hat? Nie nur Gebet, sondern immer beten und dann auch kämpfen und hingehen.
Einmal nach Jerusalem gehen. Gott loben und der Feind war besiegt.
Masericho oder?
Außerdem wir können nicht nur beten, sondern zum Beispiel, was manche auch gemacht haben, Kinder aufgenommen haben, die sonst umgebracht wurden.
Natürlich.
Christen haben das ja gemacht, damit haben sie zwei erleichtert.
Natürlich, das gehört dazu. Aber in einer Gesellschaft, die von uns fordert und wo wir mit Verantwortung tragen, ob wir es wollen oder nicht, durch alles, was wir tun, was in dem Staat geschieht, das so zu tun, als ob wir das nicht tun würden, das halte ich für eine Illusion, rein logisch gesehen, und für biblisch gar nicht zu legitimieren. Die Leute, die politische Verantwortung gehabt haben, im Alten und Neuen Testament, an keinem einzigen wird aufgefordert, er solle seine politische Verantwortung aufgeben.
Gut, ich habe da eine andere Meinung, ich könnte mit dir da auch noch besser reden,
Gut, dann mache ich jetzt also meinen kurzen Abschluss dazu. Jetzt ist nämlich die Frage, was können wir denn tun als Christen in der Öffentlichkeit, in der Politik? Nun, das Erste, was wir tun sollten, das ist nämlich nicht nur reden, sondern als Vorbilder leben. Ich glaube, das wirkt am meisten. Das heißt, wenn ich mich der Ordnung des Staates unterordne, wirkt das als Vorbild viel mehr als nur das Reden. Das heißt zum Beispiel im Straßenverkehr. Also so fahren, wie der Staat es sagt. Nur groß zu reden, die Abtreibung soll beendet sein und im Alltag richte ich mich gar nicht nach den Gesetzen des Staates, das bringt gar nichts. Politisches Handeln fängt da an, wo jeder von uns entweder sich der Ordnung des Staates wirklich unterordnet oder das nicht, wo es sichtbar und wo es unsichtbar ist. Das heißt natürlich auch, wo es andere Sachen angeht, im Berufsleben, im sozialen Engagement, im Umgang mit der Freizeit, das ist ja auch politisches Wirken. Wenn beispielsweise alle Christen von heute entscheiden würden, ich schaue gar nicht mehr Fernsehen, hätte das eine Auswirkung. Plötzlich, meinetwegen 5, 6, 10%, die nicht mehr Fernsehen schauen, das hätte immense Auswirkungen, würden die plötzlich fragen, ja, wo sind die? Was wollen die denn sehen? Was wollen die denn haben? Das ist politisches Entscheiden mit. Dann, glaube ich, auch kommentieren. Der Christ ist aktiv, wo er kritisch kommentiert, was in der Welt ringsherum geschieht. Das war im Alten Testament bei den Propheten, die haben das im Auftrag Gottes häufig getan, gesagt, das ist nicht in Ordnung. Zum Beispiel zum König gegangen, das war politisches Entscheiden. Sagen, das ist nicht in Ordnung. Das können wir auch tun. Wir können kommentieren, ich habe das beispielsweise gemacht, mit einigen anderen Christen zusammen, als die Abtreibungspille Mifigen herausgekommen ist. Da hatten wir eine Unterschriftenliste initiiert mit zigtausend Unterschriften, sind zum Bundeskanzleramt gegangen und gesagt, wir sind nicht einverstanden, das ist falsch, was dort läuft. Und was der Politik hinterher macht, das ist ihre Verantwortung, da sind sie vor Gott verantwortlich. Aber ich habe mich dafür verantwortlich gefühlt, ihnen zu sagen, was ihr da tut, ist aus biblischer Sicht nicht in Ordnung. Das wäre so Kommentare, die können wir auch geben. Ich habe das zum Beispiel auch dem Volker Beck jetzt geschrieben. Der hat mir dann zurückgeschrieben, ich habe ihn nochmal geschrieben, eben wegen der Sache mit der Homosexualität. Ob er seine Meinung ändert, das muss er mit Gott abmachen. Aber ich in einem Staat, wo er mein Vertreter ist in der Politik, wo er im Namen des Volkes spricht, da fühle ich mich herausgefordert zu sagen, das ist nicht in Ordnung, das müssen wir aus christlicher Sicht so sehen. Was er macht, ist seine Verantwortung vor Gott. Das heißt, hier auch Kommentar geben. Das Dritte würde ich sagen, Unterstützung. Das heißt, den Staat über das Maß hinaus zu unterstützen, wo es um christliche Ethik geht. Zum Beispiel beten für den Staat. Das ist ja direkte politische Engagement. Mehrfach haben wir das in der Bibel, wo dazu aufgefordert werden. Wir haben das im Alten Testament, beispielsweise Jeremia 29, Vers 7 oder 1. Timotheus 2, Vers 2. Wir sollen für den Staat beten, das ist auch politisches Engagement. Und nicht allgemein, sondern für den Ministerpräsidenten, für den Bürgermeister, für die Abgeordneten so und so. Denn wenn wir erwarten, dass Gott an ihn wirkt, dann sollten wir es auch konkret machen, Zeit investieren. Vielleicht auch einmal mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Ich habe das mehrfach versucht, manches Mal klappt es gut. Nicht alle Politiker sind so ablehnt, wie wir vielleicht gerne oder wie wir es den Eindruck haben. Viele sind auf der Suche nach Orientierung, wollen gerne etwas hören. Die fragen nicht gleich, soll ich mich bekehren? Aber die suchen auch Meinungen aus der Bevölkerung und wollen danach ihre politischen Dinge entscheiden. Dann, glaube ich, braucht es auch zum Beispiel das Recht, dass wir versuchen, rechtsmäßig uns einzusetzen, wo der Staat uns die Möglichkeit gibt, um biblische Interessen und Werte durchzusetzen. Beispielsweise Anerkennung evangelikaler Ausbildungsstätten. Warum sollen wir da nicht politisch auch sagen? Wir schreiben mal einen Politiker und sagen, wir wollen gerne, dass die anerkannt werden. Denn faktisch müssen wir sagen, alle Parteien haben ihre Klientel und buttern da Millionen hinein. Wenn wir jetzt einen Bürgermeister in der Stadt haben, der will für Jugendarbeit Geld ausgeben, muss das nur die sozialistische Jugendarbeit oder kann das auch die kirchliche bekommen? Aber das fordert, dass wir erstmal hingehen und sagen, also wir wollen das gerne. Und häufig sind die gar nicht so böse. Ich kann zahlreiche Beispiele nennen, wo Gemeinden sich an den Staat wenden und positive Rückmeldung, positive Unterstützung bekommen. Und zwar nicht, weil die Leute gläubig sind, sondern weil sie sagen, ja, da sind die Jugendlichen doch gut aufgehoben. Da merken wir doch in der Gemeinde, die sind nicht kriminell. Die ziehen nicht umher, die betrinken sich nicht. Ja, und wenn die das positiv unterstützen, erstmal verbal sagen, das ist gut, oder vielleicht finanziell, sehe ich dabei kein Problem. Manchmal ist es sogar, wir haben ein Anrecht darauf. Und genauso wie wir ein Anrecht haben, meinetwegen für Kindergeld oder Wohngeld oder sonst etwas, kann das auch für soziale oder kirchliche Dinge sich mit berücksichtigen. Oder natürlich, was wir viele christliche Werke machen, als Verein sich eintragen. Als Verein, der Spenden einnehmen kann. Das ist ja, wir nehmen unsere juristischen Rechte in Anspruch, die hier zur Unterstützung geistlicher Dinge gelten. Oder die christliche Schule. Die christliche Schule in Detmold in Bielefeld bekommen ja über 80% ihres Budgets vom Staat. Weil sonst könnte sich auch keiner leisten, die Kinder hinzuschicken. Ich meine, wer könnte, was weiß ich, wenn man jetzt 60 oder 70 Euro pro Monat bezahlt, wer könnte dann bei den 500 Euro pro Kind bezahlen? Geht ja gar nicht. Also für Normalverdiener zumindest nicht. Hier sind wir doch froh, dass der Staat das unterstützt. Er tut es allerdings nicht von sich aus, sondern nur, wenn wir aktiv werden und was machen.
Weil es noch billiger ist.
Ja, die Motive des Staates sind mir dabei egal. Aber ich kann die staatlichen Mittel mitbenutzen, für die ich auch bezahle. Durch Mehrwertsteuer bezahle ich den Staat ja. Und wenn der jetzt wieder für christliche Sachen das einsetzt, kann ich doch das nur befürworten oder sogar versuchen zu unterstützen oder zu fordern. Und dass es für den Staat noch billiger ist, ist aus seiner Sicht doch umso besser. Ich glaube auch, dass es für den Staat gut wäre, wenn er uns alle als christliche Gemeinden unterstützt oder den Technikerbund unterstützt, denn dadurch sind die Leute moralischer, es gibt weniger Korruption, nicht so wie bei Siemens, dass dann plötzlich Milliarden ins Ausland abwandern, dadurch sind mehr Steuereinnahmen, die Leute sind weniger krank, sie sind zuverlässiger, davon profitiert der Staat ja auch. Also immer, wo Leute zuverlässig gewesen waren, war es auch ein Vorteil für den Staat. Als der Pietismus Deutschland revolutioniert hat, war es sehr positiv für den Staat, sodass der preußische König in erster Linie Richter, hohe Beamte nur aus Halle genommen hat, aus der Erweckungsbewegung, weil er wusste, die sind zuverlässig, also für die kann man bauen. Und ich denke, von daher ist das ein Recht, also ein Nutzen für den Staat. Wir können und wir dürfen auch Protest üben. Auch die alttestamentlichen Propheten haben Protest geübt, wo etwas in Israel falsch gelaufen ist. Und das heißt, in dem Rahmen, den der Staat uns bietet, das heißt beispielsweise unsere Bürgervertreter zu initiieren, Interessensverbände zu gründen, an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags sich zu wenden, bestimmte Sachen nicht zu kaufen, weil wir wissen, dass dieses Unternehmen, was weiß ich, irgendwelche okkulten Sachen macht oder Abtreibungspille eben vertreibt oder solche Sachen. Wir können auch nur zum Beispiel Bürgerfunk. Der Bürgerfunk wurde in Nordrhein-Westfalen von den Grünen eingerichtet, damit grüne Basisgruppen mehr Politik umsonst machen können. Ich wundere mich bis heute, warum so wenig Christen den Bürgerfunk nutzen. Wir haben die Möglichkeit, umsonst auf UKW zu guter Sendezeit christliche Sendungen zu senden und kaum einer tut es. Ja, da würde ich sagen, warum denn nicht? Das ist auch politisches Engagement. Ich habe das mehrfach getan, gute Resonanz von Leuten bekommen dabei. Warum nicht? Was ist das Schlimme dabei? Sehe ich nicht. Es ist eine Möglichkeit, die der Staat schafft, die wir nutzen können, um auch öffentlich Menschen mit dazu beeinflussen. Auch gehören aus meiner Sicht der öffentliche Diskussion dazu. Ich war jetzt bei dem, habe ich ja gesagt, auch bei der Buchmesse in Leipzig, auch bei einer öffentlichen Diskussion dabei gewesen. Da sind viele Ungläubige gewesen, die sonst nie etwas davon gehört hätten. Ich habe ihnen klar vom Evangelium erzählt, von Jesus, dem einzigen Weg, der zu Gott führt und so weiter. Also das Evangelium damit drin. Natürlich ging es noch um ein anderes Thema, Fundamentalismus und so, weil ich auch was gesagt habe. Aber das ist eine super Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die sonst nie in unsere Gemeinde kommen würden. Warum sollen wir nicht diese Leute erreichen? Hier würde ich sagen, das ist einmal politisches Engagement, das ist aber genau das, was Paulus getan hat, als er auf dem Areopag steht oder an anderen Orten. Also das ist ebenfalls politisches Engagement nach meiner Vorstellung. Dann auch die Mitgestaltung, dass wir nämlich mitbestimmen können, was im wirtschaftlichen oder auch im politischen Leben unserer Umgebung läuft. Da beispielsweise Bürgerentscheide, Bürgerbegehren, Initiativgruppen mitarbeiten, meinetwegen Betriebsrat sich engagieren, wenn man damit zu tun hat. Ich sage ja nicht als Schwerpunkt, gar nicht. Nun ist aber die Frage, wenn ich als Bäcker arbeite, evangelisiere ich auch nicht den ganzen Tag. Und wenn einer jetzt statt als Bäcker zu arbeiten, dann eben sich einen Betriebsrat engagiert, kann er meistens noch mehr bewirken, als in diesem Bereich. Und wenn er meint, dass Gott ihn da gebrauchen will, dann halte ich es durchaus für legitim und für gut. Er kann viele positive Sachen dabei bewerten. Natürlich, wenn man jetzt in der Politik sich engagiert, dann muss man vor Augen haben, dass man Widerstand haben wird. Die Leute werden nicht einverstanden sein. Und man braucht Rückhalt durch andere Christen, die einen dabei unterstützen. Nun, das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt dabei. Ich will auch, wie gesagt, nicht jeden zum Politiker machen. Das ist sowieso nicht meine Aufgabe dabei. Ich will herausfordern. Und ein Stück weit scheint es ja zumindest hier, wie soll ich das sagen, eine Diskussion entstehen zu können. Und das ist dann ja schon eine meiner Absichten. Herausfordern dazu. Ich bin der Überzeugung, Christen haben in der Vergangenheit zu wenig die Mittel genutzt, die sie haben vom Staat zur Verfügung gestellt, ohne dass die Bibel es verbietet. Meine Auffassung ist sogar, dass Gott will, dass wir in jedem Lebensbereich, in den er uns hineingesetzt hat, als Christen leben. Nicht nur als Bäcker, wo ich dann ja auch bin, unchristlicher Bäcker, ein christlicher Bäcker macht dasselbe, erstmal. Und trotzdem sind wir reingerufen in den Beruf, genauso als Lehrer berufen sind, genauso, dass wir auch im Bereich der Politik berufen sein können, und wenn wir es nicht sind, dass wir zumindest unseren Mund aufmachen und sagen, wir als Christen denken das. Dass wir erwarten, dass die Politiker automatisch darauf kommen müssten, das halte ich für unrealistisch. Und ich habe Beispiele genannt aus der Bibel, wie auch aus der Kirchengeschichte, nur einige wenige, wo ich denke, wo das gut gelungen ist. Wo jeder unseren Platz, seinen Platz findet, das ist natürlich jedem seine eigene Angelegenheit. Das war jetzt grammatikalisch nicht ganz korrekt, nicht? Das war statt dem Genitiv den Dativ, was ja nicht so cool ist, aber also ist klar, was damit gemeint ist. Also darüber hinaus ist einfach das, was jeder tun kann, ist beten dafür, für den Staat, für die Obrigkeit, wenn wir die Möglichkeit haben, das mitzuentscheiden. Ich würde herausfordern, das noch mehr zu tun. Wenn wir es nicht tun, dann dürfen wir uns nicht wundern, dann tun das die Muslime und dann tun das die Grüne, dann tun das die Sozialisten und die bestimmen den Staat. Und dann können wir hinterher nur sagen, okay, wir haben nichts gemacht, wir hätten was tun können, also haben wir den Staat, den wir verdient haben. Das wäre mein Resümee daraus. Aber ich will auch warnen, wenn sich jemand politisch engagiert, denkt daran, es ist Herausforderung, es ist Anfechtung, es ist Kampf, das wird nicht leicht zufallen uns dabei. Und wir werden nicht immer das Optimum herausholen können. Wir werden nicht immer dazu kommen, dass alle plötzlich christlich werden. Aber das ist ja auch ganz klar, wir leben nicht in einem Staat, in dem die meisten Menschen keine Christen sind. Aber wir können zumindest stückweit etwas gewinnen. Und das ist manchmal sehr viel wert. Gut. Da jetzt das letzte Stündlein geschlagen hat von unserer Tagung zumindest, also zu diesem Teil der Tagung, möchte ich, obwohl es mir innerlich schwerfällt, einfach einen Schlusspunkt setzen, weil es noch einiges zu sagen gäbe und in meinem Manuskript stehen auch noch einige Sachen drin. Aber sonst sind sie mir böse und kommen nie wieder, wenn ich irgendwo mal was sage. Das muss ja auch nicht. Ne? Aber da ich ja auch so ein postmoderner Mensch bin, der gerne harmoniebedürftig ist und der will, dass nicht alle böse auf ihn sind, mache ich ja trotzdem lieber Schluss. Ich erlaube mir noch an dieser Stelle zu beten und dann gebe ich das Wort zurück. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du die ganze Welt in deiner Hand hast. Und dass selbst da, wo Politiker meinen, Entscheidungen zu treffen, dass du das letzte Wort hast. Wir danken dir dafür, dass wir das sehen in biblischen Zeiten, dass wir das sehen heute, wo der Kommunismus zusammengebrochen ist, weil du gesprochen hast und du es gewollt hast. Davon gehen wir aus. Du wirst auch am Ende der Welt triumphieren. Du wirst dein Reich aufrichten, dann, wenn alle irdischen Reiche vorbei sein werden. Wir danken dir für den Staat, in dem wir leben dürfen, der trotz aller seiner Macken und Fehler uns Jahrzehnte Frieden beschert hat, der uns Reichtum beschert hat, Glaubensfreiheit beschert hat. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, richtig damit umzugehen. Zu sehen, dass wir nicht verführt werden, nicht weggeführt werden von dir, von der engen Beziehung zu dir. Dass wir die Möglichkeiten nutzen, die du willst, dass wir sie nutzen. Und dass wir in unserer Umgebung Lichter sein können, die hinweisen auf dich, egal auf welche Art und Weise. Im Beruf, oder in der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, in der Umgebung oder sonst wo du uns hingestellt hast. Ich möchte dich da um Weisheit und um Kraft bitten. Und dass du das, was wir tun, benutzt, um Menschen zu dir zu führen. Amen.